RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Aus dem Hauptstadtstudio, Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Die Verteidigungsminister beider Länder haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung, so Merz.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Russland hat ein zweites direktes Gespräch mit der Ukraine vorgeschlagen. Laut Außenminister Lavrov soll das Treffen am Montag erneut in Istanbul stattfinden. Die russische Delegation wolle Kiew dabei ihre Position zu den Grundursachen der Krise darlegen, sagte er. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, dass zunächst die Bedingungen für ein weiteres Treffen klar sein müssten. Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande festgenommen worden. Sie sollen 83 Fahrzeuge in Berlin gestohlen und nach Polen gebracht haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos meistens in dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Zum 1. Juli sollen die Extrakosten abgeschafft werden. Das teilte das Unternehmen mit. Wer sein E-Auto künftig zum Beispiel um 20 Uhr anschließt und um 6 Uhr morgens abholt, zahlt nur noch den geladenen Ökostrom. Bisher mussten Autofahrer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent pro Minute bezahlen, wenn die Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 17 und in Eberswalde 14 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel mit böigem Nordwest- bis Westwind und meist trocken. Maximal 18 bis 20 Grad. Am Freitag wieder Wolken mit etwas Regen, im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken und nur leichte Schauer oder Gewitter. Am Sonntag schwülwarm und zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Die Zeit ist 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da gilt weiterhin die Warnung von einem Falschfahrer auf der B5 Charlottenburg-Nauen. Zwischen der Auffahrt Mühlenstraße in Dalgo-Döberitz und der Autobahnabfahrt Berlin-Spandau zur A10 ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht in beiden Richtungen auf der B5 Charlottenburg-Nauen zwischen Mühlenstraße und der Autobahnabfahrt Spandau ist ein Falschfahrer unterwegs. Dann eine Gefahreninformation für den Kreis Segeberg. In Ellerau ist derzeit ein Feuerwehreinsatz am Laufen. Schließen Sie hier Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Staus haben wir aktuell auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Idstein und Limburg Süd 7 Kilometer. A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West 3 Kilometer. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und dem Tunnel Königshainer Berge 6 Kilometer Stop and Go. Die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Meranau und Schmölln gesperrt. Ebenfalls gesperrt der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Ahlen-Westhausen und Ahlen-Oberkochen. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost 4 Kilometer Stop-and-Go. Nochmal die A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle 4 Kilometer Stau. Die A30 Rheine Richtung Osnabrück ist zwischen Laggenbeck und Osnabrück-Hellern gesperrt. Und ebenfalls gesperrt die Rügenbrücke auf der B96 Stralsund-Alte Fähr und diese Sperrung gilt für beide Richtungen.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg von NDR Info, ich bin Marius Zekri. Hallo. Kaum ein Thema polarisiert so sehr wie Migration. Darum will die neue schwarz-rote Regierung hier strenger durchgreifen. Seit ein paar Tagen oder beziehungsweise Wochen wird ja schon an den Grenzen schärfer kontrolliert. Und jetzt hat das Kabinett Gesetze auf den Weg gebracht, die der Migration in Deutschland engere Grenzen setzen sollen. Sie sehen unter anderem vor, den Familiennachzug für Geflüchtete auszusetzen, die nur einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Das heißt, das sind Geflüchtete, die hier zwar kein Asyl bekommen haben, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in ihren Heimatländern etwa politische Verfolgung, Folter oder die Todesstrafe droht. Mehr über die Kabinettsbeschlüsse zur Migration jetzt von Ann-Kathrin Mellmann.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die direkte Entlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Soweit Informationen aus Berlin von Anne-Kathrin Mellmann.
Die Meinung.
Die neuen Migrationsgesetze, die die Bundesregierung beschlossen hat, sie sind vor allem für den neuen Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein Erfolg, sagt er. Stimmt nicht. Das ganze Gegenteil ist der Fall, sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz in ihrem Kommentar.
Wer dem neuen CSU-Innenminister Alexander Dobrindt zugehört hat, sollte skeptisch werden. Das war ein Paradebeispiel für Symbolpolitik. Da verkauft jemand schwarz für weiß. In den ersten 10 Sekunden seines Pressestatements hat Dobrindt wörtlich gesagt, wir haben heute Entscheidungen getroffen zur Reduzierung der illegalen Migration. Und das stimmt nicht. Was das Kabinett heute abgeschafft hat, ist eines der wenigen kontrollierten Instrumente regulärer Migration, die Deutschland überhaupt hat. Es geht um den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten. Familiennachzug hieß bis jetzt maximal 1.000 Menschen pro Monat, also ziemlich wenige, die streng überprüft werden, von denen deutsche Behörden alles wissen, was sie wissen wollen. Sonst werden diese Leute nämlich nicht zugelassen. Familiennachzug hieß bis jetzt, dass eine Person, der man hier in Deutschland ganz offiziell Schutz gewährt hat, ihren Ehepartner, Kinder oder Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nachholen darf und damit auch emotional stabiler hier ankommen kann. Wenn diese handverlesenen 1.000 Menschen im Monat von einem Innenminister mal eben zu illegalen Migranten gemacht werden, dann finde ich das respektlos und selbstgefällig. Das ist Steckenbleiben im Wahlkampf oder aber auch jetzt unter dem Druck stehen, das einhalten zu müssen, was man im Wahlkampf so alles versprochen hat. Egal wie unsinnig es ist, solange es hart genug klingt. Dobrindt begründet die Maßnahme auch mit der Überlastung der Behörden. Ich hätte da mal eine verrückte Idee. Warum nicht endlich was tun gegen die Überlastung der Behörden? Warum die Ausländerbehörden nicht nach 10 Jahren Debatte endlich mal ausstatten mit mehr Personal? Momentan warten Menschen, die auf den Familiennachzug setzen, rund 2 Jahre, bis so ein Verfahren durch ist, wegen der strengen Kontrollen, der geringen Anzahl, die einreisen darf, und der überforderten Behörden. Dobrindt will den starken Mann markieren. Aber mit Verlaub, lassen Sie sich nicht schwarz für weiß verkaufen, sondern schauen Sie genau auf die Promomaschine Alexander Dobrindt.
Soweit die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Für ihren Umgang mit dem Gazastreifen erntete und erntet die israelische Regierung international heftige Kritik. Immer wieder gibt es Angriffe. Die ganze Region ist blockiert. Israel lässt kaum noch Lebensmittel in das Gebiet. Die Kämpfe mit der Hamas beendet das nicht. Heute hat Premierminister Netanyahu bekannt gegeben, dass man den Chef der Hamas, Mohammed Sinwar, getötet habe. Aber trotzdem ist ein Ende der Kämpfe in Gaza nicht in Sicht. Jetzt hat sich auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Lage beschäftigt. Martin Gansemeier dazu.
Die gesamte Bevölkerung von Gaza steht vor einer Hungersnot, warnte die Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozess, die niederländische Diplomatin Sigrid Kaag. Die bisher von Israel zugelassenen Hilfslieferungen reichten bei weitem nicht aus. Dies ist vergleichbar mit einem Rettungsboot, nachdem das Schiff gesunken ist, sagte Kaag.
But this is comparable to a lifeboat after the ship has sunk.
Unter der neuen Offensive Israels leide vor allem die palästinensische Zivilbevölkerung. Ihre Lage werde immer verzweifelter. Wörtlich sagte die Nahostkoordinatorin der Vereinten Nationen, anstatt auf Wiedersehen zu sagen oder bis morgen, sagen die Palästinenser jetzt, wir sehen uns im Himmel.
Instead of saying goodbye, see you tomorrow, Palestinians now say, see you in heaven.
Noch deutlicher war der Bericht eines Arztes aus Kalifornien. Dr. Feroz Sidwar arbeitete mehrfach freiwillig als Chirurg im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO im Gazastreifen. In den 5 Wochen in Gaza dort habe er keinen einzigen Soldaten behandelt, sagte Dr. Sidwar.
I did not see or treat a single combatant.
Meine Patienten waren 6-jährige Kinder mit Granatsplittern im Herzen oder Kugeln im Kopf und schwangere Frauen mit offenem Unterleib und getöteten Föten.
And their fetuses cut in two while still in the womb.
Seine Operationen musste er größtenteils ohne Elektrizität auf dreckigen Böden durchführen. Fast die Hälfte der Kinder, die er behandelt habe, wolle nicht länger leben, sagte der Chirurg aus Kalifornien und wandte sich dann an die Botschafterrunde im Sicherheitsrat. Ich frage mich, ob einem der Mitglieder hier im Sicherheitsrat jemals ein 5-jähriges Kind begegnet ist, das nicht länger leben will.
I wonder if any member of this council has ever met a 5-year-old child who no longer wants to live.
Der israelische UN-Botschafter Danny Danon wies die Kritik an seiner Regierung scharf zurück und gab den Vereinten Nationen die Schuld an der drohenden Hungersnot in Gaza. Wir haben Gaza geöffnet und den Hilfstrucks sichere Wege angeboten, aber die UN kam nicht. Die UN muss aufhören, Panik zu schüren und anfangen, Hilfe zu liefern. Stellt euer Ego hintan und macht euren Job. Israels UN-Botschafter forderte die Vereinten Nationen dazu auf, die neue Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation zu unterstützen. Nur so sei sichergestellt, dass die Terrororganisation Hamas die Hilfslieferungen nicht mehr für ihre Zwecke missbrauche. Ähnlich äußerte sich der Vertreter der amerikanischen UN-Botschaft John Kelly. Wir rufen die UN auf, mit der neuen Hilfsorganisation und Israel zusammenzuarbeiten, damit das neue Hilfssystem für alle funktioniert. Dagegen sprachen sich die europäischen Mitgliedstaaten im UN-Sicherheitsrat dafür aus, die Hilfslieferungen für Gaza weiterhin unter Federführung der Vereinten Nationen durchzuführen.
Aus New York war das Martin Gansemeier und wir schauen kurz nach Berlin und nach Brandenburg. Da gibt es eine Entwarnung für die B5 Charlottenburg-Nauen zwischen Falkensee-Dalgo und der Autobahnabfahrt Spandau ist kein Falschfahrer mehr unterwegs.
Meine Garderobe hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Sehr viele Wollpullover, lange Wollunterwäsche. Ah, mir fällt noch was ein. Beheizbare Handschuhe. Ja, wie fühlt sich mein Job an? -10 Grad, ein Traum. Ich bin Sophie Donges, bin die Korrespondentin im ARD-Studio Stockholm.
Sophie Donges ist für uns in Skandinavien und im Baltikum unterwegs.
Wir waren in Vilnius in Litauen. Dort habe ich Freiwillige getroffen.
Die Drohnenkurse sind Teil des litauischen Verteidigungsplans für den Fall eines russischen Angriffs.
Diese Freiwilligen sagen, ich muss was machen. Am Ende schützt es mich auch selbst.
Ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin. Welche aktuellen Informationen liegen zurzeit vor?
Ja, in diesen Minuten läuft...
Sophie Donges ist unsere Berichterstatterin in Stockholm.
Warum ich das gewählt habe? Ja, habe mich ein bisschen in dieses Land verliebt. Boah, wenn ich diesen Job mal machen könnte, das wäre ein Traum. Und jetzt habe ich ihn. Super.
Das ARD-Korrespondentennetz. Unabhängige Informationen für Sie aus aller Welt.
Die Zeit 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ja ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kaveh Koroshi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema, das in Arbeit bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst RBB24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor gerade an den Grundschulen sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreis Elternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minusliste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit, so einfach umgesetzt, in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum Kurzfeetz in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von RBB-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung FEZ City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum FEZ gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das FEZ zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das FEZ in der Wohlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mehr Luxus im Ferienflieger. Das soll bei Eurowings die Geschäfte ankurbeln. Die Gesellschaft gehört wie Swiss, SunExpress, Austrian oder Brussels Airlines zur Lufthansa-Gruppe. Die fliegt insgesamt etwa 30% aller Verbindungen von und zum Berliner Hauptstadtflughafen BER, ist damit dort die Nummer 1. Nun startet also Eurowings den Markttest mit etwas mehr Komfort und hofft auf höhere Einnahmen. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel kennt die Pläne.
Eurowings-Flugzeuge für die Mittelstrecke Berlin-Dubai sollen eine aufgewertete Business Class mit komfortableren Sitzen erhalten. Es gibt stets auch einige Geschäftsreisende in diesen Maschinen. Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft solventer Passagiere aus unserer Region, wenn die Airline ihre Mittelstrecke ab etwa 4 Flugstunden bequemer macht? Eurowings-Chef Jens Bischoff begründet, weshalb Berlin-Brandenburg für die Markterprobung als Testmarkt besonders taugt.
Warum Berlin? Es gibt letztendlich keine andere Eurowings-Basis, die zuletzt so stark gewachsen ist wie die Hauptstadt. Und natürlich werden wir mit diesem Sitz auf dieser Teststrecke deutlich niedriger als bei den Wettbewerbern in der Langstrecke liegen, trotz natürlich des Aufpreises zur Eurowings Bisglas sieht.
Was das Komfort-Update kosten wird, ist noch offen. Es soll Geld bringen. Interessant ist allerdings, weshalb Eurowings die Zahlungsbereitschaft von Geschäftsreisenden ausgerechnet in unserer Region testet. Die Airline steht vor ihrer größten Flottenmodernisierung. 2027 werden die ersten neuen Boeing 737 MAX 8 in der Flotte erwartet. Eurowings trifft mit ihrer größten Investition in deutlich abgasärmere Mittelstreckenmaschinen auf ein schwieriges Marktumfeld.
Das Umfeld ist nicht gerade einfach aktuell. Die Standortkosten sind in Deutschland enorm hoch. Wir haben in Deutschland weiterhin ein Rezessionsumfeld und wir haben natürlich auch die politischen Spannungen bis hin zu Zollthemen, die natürlich auch aktuell die Presse überlagern. Und deswegen ist natürlich das alles andere als ein, ja, ich sag mal, Walk in the Park.
Kein Spaziergang also. Unsere Region ist Testmuster für einen rauen Markt. Insgesamt schaut Eurowings-Chef Jens Bischoff jedoch wieder zuversichtlich in die nähere Zukunft.
Wir peilen selbstverständlich das dritte Jahr in Folge mit sehr guten und ordentlichen Gewinnen an. Aber man sieht natürlich auch, dass natürlich erhebliche Beträge oder Teilbeträge des Ticketpreises schlichtweg in staatlich induzierte Kosten fließen. 30 Euro, die man One-Way aus Deutschland abfliegend, weil die alleine für Luftverkehrssteuer, für Flugsicherung und für die Sicherheitskontrolle am Flughafen schlichtweg draufgehen.
Luxussitze sollen dafür sorgen, dass sich die Flüge für Eurowings dennoch besser rechnen.
Eurowings testet etwas mehr Komfort im Ferienflieger, Johannes Frevel berichtete.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die schwarz-rote Regierungskoalition will die Wirtschaft zügig wieder in Schwung bringen. Bundeskanzler Merz sagte nach dem ersten Treffen im Koalitionsausschuss, dass in den nächsten Monaten etwa Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger.
Uns war das gemeinsam wichtig, dass 3 Wochen, nachdem jetzt alle in den Ämtern noch in der Regierung sind, dass jetzt richtig Tempo reinkommt und dass dieses Tempo auch bis zum Sommer genutzt wird, damit alle merken, es ändert sich etwas in unserem Land. Wir wollen eine Koalition der Möglichmacher sein. Das ist wichtig und wir wollen, dass alle, ich habe es gerade gesagt, schnell auch Verbesserungen sehen im Alltag, im Beruf, in ihrer Region. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir jetzt schnell zur Entscheidung kommen, damit Stimmung im Land sich verändert und damit alle auch spüren, die Arbeitsplätze sind sicher und wir stärken den Zusammenhalt, den wir in diesem Land dringend brauchen.
Finanzminister Klingbeil. Bundesaußenminister Wadephul hat heute bei seinem Antrittsbesuch in Washington seinen US-Kollegen Rubio getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges. Aus Washington Björn Dahke.
Deutschland und die USA seien sich einig, Putin muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden, auch mit Sanktionen. Die EU bereitet ein weiteres Sanktionspaket vor und auch im US-Kongress sollen mehr als 80 Senatoren dazu bereit sein. Was der US-Außenminister darüber denkt, ist nicht zu erfahren. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es, wie in Washington üblich, nicht. Bei Wadephuls Begrüßung vor den Kameras ignoriert Rubio alle Fragen. So bleibt auch unklar, ob die USA und Deutschland gegenüber der israelischen Regierung mit einer Stimme sprechen.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Moskau und Kiew hatten Mitte Mai in Istanbul erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen geführt. Einziges Ergebnis war der Austausch von jeweils 1000 Gefangenen. Einen Tag nach den Tumulten nahe einem Verteilzentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen haben Palästinenser ein Lagerhaus des UN-Welternährungsprogramms gestürmt. Dabei sollen 2 Menschen in der Menge erdrückt worden sein, 2 weitere starben an Schussverletzungen. Nach einer monatelangen Blockade von Hilfsgütern durch Israel sind die Menschen im Gazastreifen zunehmend verzweifelt. Das Welternährungsprogramm sprach wörtlich von Horden hungriger Menschen. Das Wetter in Deutschland, nachts überwiegend trocken bei 13 bis 5 Grad, morgen meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen bei 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 23.33 Uhr mit einer Gefahreninformation für den Kreis Segeberg in Ellerau. Da kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Wenn Sie dort wohnen, schließen Sie bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Staus und Behinderung haben wir aktuell auf der A2 Hannover Richtung Berlin zwischen der Raststätte Helmstedt und dem Rastplatz Lorkberg Süd 3 Kilometer Stau. Die A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Idstein und Limburg Süd 7 Kilometer Stau. Auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West 3 Kilometer Stau. Die A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und dem Tunnel Königshainer Berge 6 Kilometer stockend. Nochmal die A4 Chemnitz Richtung Erfurt zwischen Merane und Schmölln ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Agnesburg-Tunnel und Aalen-Oberkochen 3 Kilometer Stau. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost 4 Kilometer stockender Verkehr. Und auf der A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle 4 Kilometer Stau. Die A30 Rheine Richtung Osnabrück zwischen Lotte und Osnabrück-Sutthausen 4 Kilometer Stau. Bisschen länger dauert's auf der A40 Essen Richtung Duisburg, bis Sie da wieder fahren können, denn die Autobahn ist zwischen Essen-Ost und Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Hier wird gebaut. Und auf der Rügenbrücke auf der B96 Stralsund-Alte Fähr laufen Bergungsarbeiten. Deswegen ist die Brücke in beiden Richtungen gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Marius Zekrisch, schönen guten Abend.
Bundeskanzler Merz hatte ja heute Besuch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die Gespräche seien konstruktiv und vertrauensvoll verlaufen. So, der Kanzler. Aber Merz hatte auch noch andere wichtige Termine heute. Der Koalitionsausschuss hat getagt und auch das Kabinett hat zusammengesessen. In den ARD-Tagesthemen hat Jesse Wellmer vorhin Kanzler Merz gefragt, wie viel Politikwechsel mit der neuen Regierung denn jetzt schon stattgefunden habe.
Wir stellen jetzt in diesen Tagen die Weichen für eine wirkliche Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Wir wollen dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aus der strukturellen Wachstumskrise unseres Landes herauskommen. Wir zünden sozusagen den Turbo. Wir werden auch im Gesetzgebungsverfahren jetzt zügig vorankommen. Wir haben heute im Kabinett die ersten Gesetze bereits beschlossen und das gerade mal 3 Wochen, nachdem die Regierung ins Amt gekommen ist. Die ganze Regierung ist arbeitsfähig, selbst mit einem neuen Ministerium, das heute bereits den ersten Gesetzentwurf durchs Kabinett gebracht hat. Also es geht jetzt zügig voran.
Der Turbo ist gezündet und für den Sommer hatten Sie ja in der Regierungserklärung auch spürbare Verbesserungen angekündigt für die Menschen im Land. Also was von all dem, was heute besprochen wurde im Kabinett, im Koalitionsausschuss, das sind ja Dutzende Gesetzesvorhaben, Ideen, Pläne, was kommt tatsächlich schon im Sommer und zwar nicht ins Kabinett oder in den Bundestag, sondern was tritt da wirklich in Kraft?
Wir wollen uns darum bemühen und wir sind auf einem guten Weg, dafür zu sorgen, dass die Steuererleichterungen für die Unternehmen in Kraft treten können, damit die Arbeitsplätze sicher sind.
Da müssen wir ganz kurz unterbrechen. Wir haben einen Falschfahrer auf der A98 Schaffhausen-Stockach. Zwischen Kreuz Hegau und Stockach Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A98 Schaffhausen-Stockach zwischen Kreuz Hegau und Stockach Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und jetzt weiter mit dem Interview mit Bundeskanzler Merz.
Wir wollen ja auch die Abschreibungsmöglichkeiten rückwirkend für das ganze Jahr 2025 ermöglichen. Das habe ich auch mit dem Bundesfinanzminister, Vizekanzler Lars Klingbeil ausführlich besprochen in den letzten Tagen. Die Arbeiten dazu sind bereits angelaufen und wir wollen versuchen, das auch vor dem Sommer noch in den Bundesrat einzubringen. Wir sind zuversichtlich, dass das geht, aber das ist nur ein Teil des ganzen Themas. Wir werden ja auch die Errichtungsgesetze für die Sondervermögen des Bundes und der Länder auf den Weg bringen. Also da steht eine Menge Arbeit bevor, aber wir wollen einfach dafür sorgen, dass die Stimmung, die sich jetzt schon langsam verbessert, auch über den Sommer stabil besser wird und dass die Menschen auch wieder ein bisschen Zuversicht in unserem Land bekommen.
Und wenn wir noch mal beim Sommer bleiben, so ein paar Sachen, die die Menschen ja wirklich interessieren, zum Beispiel Pendlerpauschale erhöhen im Sommer oder im kommenden Jahr?
Nein, das soll über das Jahr beschlossen werden. Es wird ein Jahressteuergesetz zum Ende des Jahres geben, so wie in jedem Jahr auch. Und da steht unter anderem dann auch die Pendlerpauschale drin und einiges andere mehr. Und das tritt dann am 01.01.2026 in Kraft, so wie geplant, so wie versprochen.
So wie auch zum Beispiel die Stromsteuer, die gesenkte?
Das ist genau die Absicht, die wir damit verbinden, möglicherweise sogar schon früher.
Bürgergeld abschaffen? 26, 27?
Auf dem Weg, das wollen wir ja nicht abschaffen, sondern ersetzen durch eine neue Grundsicherung. Das ist ein relativ komplexes Gesetzgebungsverfahren. Wir haben allerdings Vorarbeiten geleistet. Allein aus dem letzten Vermittlungsverfahren sind gute Vorschläge bereits ausformuliert gewesen. Aber da muss die Arbeits- und Sozialministerin wirklich sorgfältig daran arbeiten. Da wollen wir keinen Schnellschuss machen, der dann irgendwann wieder Nachbesserungen erfordert. Das soll aber zügig auf den Weg gebracht werden. Die Vorarbeiten laufen.
Großes Thema, weil es auch gesellschaftlich immer wieder so groß debattiert wird, die angekündigte Migrationswende. Da soll der Familiennachzug vom subsidiär Schutzberechtigten ausgesetzt werden für 2 Jahre. Dieser Familiennachzug, der ist ja aber bereits jetzt schon gedeckelt auf 1.000 Personen Familiennachzug im Monat. Und die Zahl 1.000, die wird nicht mal immer erreicht. Da mag man sich jetzt fragen von außen, ob das jetzt wirklich die große Wende bringen soll. Tut sie das?
Naja, das ist ein Teil dessen, was wir übrigens heute im Kabinett bereits beschlossen haben als Gesetzgebungsvorschlag an den Bundestag. Wir haben darüber hinaus beschlossen, dass diese sogenannte beschleunigte Einbürgerung, wir haben immer gesagt, die Turbo-Einbürgerung, wieder aufgehoben wird. Also es wird jetzt erst nach 5 Jahren wieder möglich sein, einen Einbürgerungsantrag statt 3 zu stellen. Auch das haben wir heute im Kabinett bereits beschlossen. Also Sie sehen, Frau Wellmer, es gibt abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren. Verfahren in der Bundesregierung, die werden jetzt im Bundestag zugeleitet und dann hoffen wir, dass wir sie dort schnell auch durch das Parlament bringen, schnell durch den Bundesrat und dann kann das alles sehr schnell in Kraft treten.
Auch im Umgang mit der Ukraine wollen Sie vieles anders machen, auch als Ihr Vorgänger, schneller, direkter. Ist aber Ihre erste große außenpolitische Offensive verpufft, weil Ihr Ultimatum Waffenruhe oder harte Sanktionen an Putin von Putin schlicht ignoriert wurde?
Naja, Frau Wellmer, wir haben in den letzten 3 Wochen so intensiv wie nie zuvor versucht, auf diplomatischem Wege, selbst unter Einschaltung des Vatikan und des neuen Papstes, die russische Seite an den Verhandlungstisch zu bringen. Und das ist bis jetzt nicht gelungen. Und erst nachdem wir auch beschlossen haben, heute am Tag jetzt wirklich auch mit der Ukraine zusammen die militärische Seite zu stärken, kommt jetzt heute der russische Außenminister mit dem Vorschlag, dass man sich jetzt doch treffen will. Also wir machen beides. Wir setzen unsere diplomatischen Bemühungen intensiv fort. Aber wir werden die Ukraine so lange wie notwendig auch militärisch unterstützen.
Soweit Bundeskanzler Merz in den ARD-Tagesthemen.
Wirtschaft.
Die Zahl der Online-Shops, die im Internet ihre Waren verbieten, die ist schier endlos. Das Problem, nicht alle von ihnen sind echt. Sogenannte Fake-Shops sind ein großes Problem. Die bieten Dinge an, kassieren und liefern dann nicht. Oder liefern statt eines Top-Produkts am Ende nur Ausschuss. Gegen diese Art von Betrug wollen die Verbraucherschutzminister der Länder jetzt härter vorgehen. Aber bis deren Maßnahmen auf dem Weg sind, kann es dauern. Bis dahin muss man als Kunde selbst besonders aufmerksam sein, bevor man mal schnell auf Instagram oder einer Website auf den Bestellen-Knopf klickt. Eine Hilfe dabei kann der sogenannte Fake-Shop-Finder sein, den die Verbraucherzentralen online gestellt haben. Mehr dazu jetzt von Jörg Marksteiner.
Einerseits freut sich Verbraucherschützer Wolfgang Schulzinski, dass es den Verbraucherzentralen gelungen ist, schon so viele betrügerische Online-Shops zu finden. Andererseits, diese hohe Zahl hat ihn dann doch selbst überrascht.
Tatsächlich sind es über 72.000 Fake-Shops, die wir da enttarnt haben.
Und das in nur knapp 2 Jahren. Im Moment werden jeden Monat 1.600 neue Fake-Shops identifiziert, die zwar gerne das Geld der Kunden nehmen, aber dann nichts liefern oder nur minderwertige Ware verschicken. Bislang beste Waffe der Verbraucherzentralen gegen diese Form der Online-Abzocke, das ist ihre Anwendung fakeshopfinder.de. Kunden können dort kostenlos einen automatisierten Schnellcheck starten, ob die Internetseite eines Shops in Ordnung ist. Wolfgang Schulzinski von der Verbraucherzentrale NRW, die den Fake-Shop-Finder ins Leben gerufen hat.
Dann kann man die Adresszeile, unter der diese Firma im Internet dann läuft, die kann man einfach kopieren. Da geht ein kleines Fenster auf unserer Seite. Dort gibt man diese URL ein, drückt auf Überprüfen und dann bekommt man das Ergebnis.
Dazu überprüft der Fake-Shop-Finder im Hintergrund und unterstützt von künstlicher Intelligenz, ob verdächtige Merkmale vorliegen. Zum Beispiel, wie lange die Seite schon existiert, in welchem Land der Server steht, ob der Shop schon mal woanders negativ aufgefallen ist und so weiter. Das Ergebnis bekommen die Nutzer dann als Ampel.
Rot bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake-Shop. Gelb bedeutet, und das steht da natürlich auch noch erklärt, es gibt einige Anzeichen, weil zum Beispiel ist es ein ganz neuer Shop oder es gibt kein Impressum. Oder grün, das bedeutet, dieser Shop ist ein seriöser Shop.
2,9 Millionen Mal wurde die Anwendung im vergangenen Jahr genutzt. Doppelt so häufig wie ein Jahr zuvor. Zur Freude der Verbraucherschützer, denn für Laien wird es immer schwieriger, betrügerische Online-Shops zu erkennen. Tippfehler und schlechte Grammatik, das ist längst passé. Heute werden Fake-Shops im kriminellen Milieu quasi als Dienstleistung verkauft, sagt Carsten Föhlisch, Branchenkenner beim Gütesiegelanbieter Trusted Shops.
Es gibt mittlerweile sowas wie Fake-Shop as a Service, nennt man das, also wo man quasi sich ja als Krimineller in Serie Fake-Shops produzieren lassen kann. Und die sind so gut gemacht, dass man die eigentlich kaum noch erkennen kann, auch als aufmerksamer Nutzer.
Dazu kommt, betrogen wird nicht nur bei Mode und Elektronik, den am meisten verkauften Artikeln im Netz. Fake-Shops gibt es längst auch, etwa für Kaminholz, Heizöl oder Ferienwohnungen. Aber eins haben fast alle betrügerischen Online-Shops am Ende dann meist doch gemeinsam.
Das Einzige, was bemerkenswert ist, die zu niedrigen Preise und dass ich per Vorkasse zahlen soll. Daran können Sie eigentlich den Fake-Shop nur noch erkennen.
Diese Shops abschalten zu lassen, selbst wenn sie enttarnt wurden, das ist fast immer schwierig bis unmöglich, räumen die Fachleute ein. Weil die Anbieter im asiatischen Raum sitzen oder die Seite nach wenigen Wochen aus dem Netz verschwindet und unter neuer Adresse woanders wieder auftaucht.
Berichtet Jörg Marksteiner über Fake-Shops im Internet. Auf der Kanareninsel El Hierro ist es zu einem schweren Unglück gekommen. Ein überladenes Flüchtlingsboot ist beim Anlegen im Hafen gekentert. Mindestens 7 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mehr dazu von Christian Sachsinger.
Das Boot hatte laut spanischen Medien rund 150 Personen an Bord und wurde von der Küstenwache am Vormittag gut 10 Kilometer vor der Küste entdeckt. Ein Rettungsschiff begleitete das Boot dann in den Hafen Restinga auf der Kanareninsel El Hierro. Beim Aussteigen kam es zu der Katastrophe. Mehrere Passagiere drängten auf eine Seite, wodurch das kleine Boot Schlagseite bekam und kenterte, wie Behördensprecher erklärten. Einsatzkräfte versuchten, die Menschen aus dem Wasser zu ziehen und warfen ihnen Rettungsringe zu. Auch Hafenarbeiter und Mitglieder der örtlichen Tauchclubs versuchten, die Menschen zu bergen. Viele der Insassen konnten offenbar nicht schwimmen, andere waren den Angaben zufolge von der Überfahrt zu erschöpft, um sich über Wasser zu halten. Pedro Sanchez hat inzwischen auf die Katastrophe reagiert. Auf X schrieb der spanische Ministerpräsident, die Tragödie auf El Hierro sollte uns alle bewegen. Menschen verloren ihr Leben bei dem verzweifelten Versuch, eine bessere Zukunft zu finden.
Berichtet Christian Sachsinger aus Spanien um 23.46 Uhr, 14 Minuten vor Mitternacht.
Die ARD-Infonacht.
Die neue US-Regierung hat die Universitäten im Land ins Visier genommen. Besonders die Elitehochschulen der sogenannten Ivy League stehen hier im Fokus. Präsident Trump wirft ihnen vor, sie seien zu liberal. Er kritisiert, dass sie ihre Diversitätsprogramme fortführen, denen Trump ja bekanntlich den Kampf angesagt hat. Und er bemängelt, dass es zu wenig Engagement im Kampf gegen Antisemitismus gebe. Um die Unis auf Linie zu bringen, will die US-Regierung ihnen staatliche Fördergelder kürzen oder ganz entziehen. Vor allem die Elitehochschule Harvard hat sich dem Präsidenten entgegengestellt und die Konsequenzen daraus treffen nun nicht nur sie, sondern alle Universitäten im Land, denn das US-Außenministerium hat einen Stopp der Vergabe von Studentenvisa angeordnet. Der Grund, man wolle die Studenten aus dem Ausland genauer überprüfen als bisher. Aus Washington dazu Birgit Egger.
Noch arbeitet das US-Außenministerium an den genauen Vorschriften. Aber erstmal ist die Visavergabe unter anderem an Studenten, Gastschüler und Au-pairs gestoppt. Die Sicherheitsüberprüfung, vor allem von Social-Media-Accounts, soll verstärkt werden. Außenamtssprecherin Tammy Bruce erklärte, es ist das Ziel des US-Präsidenten, das hat auch der Außenminister deutlich gemacht, dass Leute, die hier sind, die Gesetze kennen, dass sie keine kriminellen Absichten haben und dass sie hier etwas beitragen können. Die Details werde ich noch bekannt geben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, wer es verdient hat, in das Land zu kommen und wer nicht. Der Stopp sei vorübergehend und gelte nicht für Antragsteller, die schon einen Termin an der Botschaft vereinbart haben, schrieb die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Beamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Juristen kritisieren das Vorgehen scharf. Sie sagen unter anderem, die Überprüfung der persönlichen Social-Media-Posts verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Ausnahmesprecherin Tammy Bruce betonte, wer demnächst in die USA wolle, zum Beispiel zum Studieren, könne seinen Antrag ganz normal stellen. Wenn Sie ein Visum beantragen wollen, folgen Sie dem normalen Prozess, den normalen Schritten. Erwarten Sie aber, dass Sie überprüft werden. Und dann machen wir von da aus weiter. US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen gegen Hochschulen in den vergangenen Tagen nochmal verschärft. Vor allem die 8 Elite-Universitäten der sogenannten Ivy League haben es ihm angetan. Bereits 2,6 Milliarden US-Dollar, etwa 2,3 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen wurden ihnen schon gestrichen. Die Unis würden zu wenig gegen Antisemitismus tun, so Trumps Begründung. Und die Top-Uni Harvard sei eine linksextreme Institution. In Harvard studieren nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zurzeit fast 550 Deutsche. Insgesamt lebten im vergangenen Schuljahr rund 1 Million ausländische Studierende in den USA. Mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus Indien oder China. Mit ihren Studiengebühren tragen sie einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der amerikanischen Hochschulen bei. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, legte gestern im Fernsehsender Fox News noch einmal nach. Der Präsident sei mehr daran interessiert, staatliche Gelder den Berufsschulen zukommen zu lassen, an denen amerikanische Werte gefördert würden, als den Elite-Unis. Die amerikanischen Universitäten und Professoren laufen Sturm gegen Trumps Politik. Die Universität Harvard versucht gerichtlich gegen die Kürzung der Zuschüsse vorzugehen. Denn weniger Geld heißt auch weniger Forschung. David Wald, Professor an der Harvard Medical School im TV-Sender CNN. Ich denke, nimmt man das ganze Bild, heißt es, Geld an den Forschern in der gesamten USA zu kürzen. Das wird den medizinischen Fortschritt verlangsamen und die öffentliche Gesundheit gefährden. Studierenden an der Harvard-Universität demonstrierten gestern gegen die Politik des US-Präsidenten. Weniger Zuschüsse für die Hochschulen und weniger Studenten aus dem Ausland, Das bedeutet dann auch weniger kluge Köpfe, die weiter forschen können.
Aber was sagen die klugen Köpfe im Ausland zu diesen Maßnahmen, die die US-Regierung jetzt angeordnet hat? Das wollte Tobias Lickes wissen und hat sich bei angehenden Juristen in Hamburg umgehört.
Die Bucerius Law School in Hamburg ist sehr international ausgerichtet. Ein Auslandssemester gehört hier fest zum Studium dazu. Jan Brüninghaus ist Jahrgangssprecher an der privaten Jura-Universität. Allein in seinem Semester sind 32 Studierende von der Maßnahme betroffen.
Ich war erschrocken und ja, war erstmal total besorgt natürlich um meine Kommilitonen, die wahrscheinlich dann große Schwierigkeiten haben werden, ein Visum für die USA zu bekommen.
Die Verunsicherung unter den Studierenden ist groß. Von den 32 Studenten, die unmittelbar vor einem Auslandssemester stehen, hatten sich 17 noch nicht um ein Visum in die USA beworben, erzählt Brüninghaus.
Ich bin natürlich aber sehr nah an meinen Kommilitonen dran, bin teilweise natürlich auch gut befreundet und ja, merke auch, wie sehr belastend das ist, jetzt natürlich diese große Unsicherheit zu haben, wie es weitergeht. Weil gerade ist ja die Situation ja sehr ungewiss. Es können jeden Tag neue Meldungen kommen, wie sich die Situation entwickeln wird, und das belastet natürlich alle stark.
Viele seiner Freunde haben bereits Flüge gebucht, eine Wohnung angemietet und alles für den Aufenthalt in den USA vorbereitet. Niemand weiß, ob sie das Geld zurückbekommen können. Wahrscheinlich ist das nicht. Jonathan Schramm ist der Pressesprecher der Bucerius Law School. Schramm hat vor einigen Jahren selbst in den USA studiert. Viele Studierende seien besorgt und fragten sich, wie es jetzt für sie weitergehen soll.
Wir hatten heute vier Studierende, die direkt nach der Bekanntgabe der Entscheidung im International Office waren und dort nachgefragt haben, was passiert jetzt eigentlich.
Schramm hat selbst noch starke Verbindungen in die USA. Er erhofft sich von den Kolleginnen und Kollegen in den Staaten Unterstützung für die Austauschprogramme.
Was wir uns konkret erhoffen, ist einfach, dass unsere vielen Freundinnen und Freunde, die wir ganz persönlich in den USA kennen, dort auch den Politikerinnen und Politikern zu erklären, wie wichtig auf einer ganz individuellen Ebene es ist, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, weil sonst diese Beziehung auch langfristig Schaden nimmt.
Viele der betroffenen Studierenden denken darüber nach, was sie in den vergangenen Jahren online irgendwo gepostet haben. Die Sorge ist groß, dass ein missliebiger Kommentar in den sozialen Medien von der Trump-Regierung als Grund genommen werden könnte, das Visum zu verweigern. Studierendenvertreter Jan Brüninghaus sieht diese Entwicklung mit großer Sorge.
Man verfolgt natürlich die Medien und ist auch aufmerksam, was man postet, was man liked. Ich finde es schade in erster Linie und halte das für sehr gefährlich. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit ein ganz, ganz hohes Gut ist.
Brüninghaus drückt seinen Freunden die Daumen. Für viele seiner Kommilitonen bedeute ein Aufenthalt in den USA mehr als einfach die Sprache zu erlernen und Kurse zu belegen, sagt er.
Für die wünsche ich mir, dass das alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, dass die Visaprozesse so laufen wie geplant und dafür zu sorgen, dass diese beiden Länder auch in Zukunft eng befreundet sind. Und das braucht eben dieses Fundament der Studierenden, die sich gegenseitig austauschen.
Stimmen aus Hamburg von Tobias Lickes gesammelt. Und eine Entwarnung haben wir für die A98 Schaffhausen-Stockach. Zwischen Kreuz-Hegau und Stockach-Ost ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Auf deutschen Bankkonten schlummern Milliarden von Euro, die anscheinend niemandem gehören. Die Rede ist von sogenannten nachrichtenlosen Konten. Das sind Konten, auf denen sich schon lange nichts mehr bewegt hat, weil die Inhaberin oder der Inhaber verstorben ist zum Beispiel. Die Bundesregierung will diesen Schatz nun heben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, dass das Geld in einen Fonds für soziale Investitionen fließen soll. Doch das ist offenbar gar nicht so einfach umzusetzen, wie Marius Rudolf berichtet.
Wie viel Geld genau auf nachrichtenlosen oder unbewegten Konten liegt, dazu gibt es verschiedenste Schätzungen. Mal ist von 2 bis 4 Milliarden Euro die Rede, mal sogar von bis zu 9 Milliarden. Aber das ist nicht das Einzige, was bei diesen Konten bisher nicht geklärt ist, sagt Thorsten Höche, Chefjustiziar des Deutschen Bankenverbands.
Frage eines unbewegten Kontos ist eine Frage des Zeitraums. Nach welchem Zeitraum, wenn da keine Bewegung stattgefunden hat, will dann der Staat auf diese Mittel zugreifen? Dafür gibt es derzeit keine gesetzlichen Vorgaben. Also die Frage, was als unbewegtes Konto angesehen wird, ist eigentlich offen.
Ob ein Konto nach 5 Jahren ohne Bewegung zu einem Nachrichtenlosen wird oder aber erst nach 10 oder 20, das müsste die Bundesregierung also in einem Gesetz festlegen, erklärt Höche, der noch ein weiteres rechtliches Problem sieht.
Und grundsätzlich ist es schon so, das ist natürlich auch ein Eingriff in Eigentumsrechte des Erblassers bzw. des Bankkunden, der ja möglicherweise, wenn wir es richtig verstehen, auch gar nicht unbedingt verstorben sein muss.
Heißt also, der Staat könnte sich im schlimmsten Fall Geld von den Banken holen, das eigentlich jemand anderem gehört, nämlich dem Kontoinhaber, nur weil dessen Konto als nachrichtenloses Konto eingestuft wurde. Noch ist dieses Szenario aber ein reines Gedankenspiel, denn bisher gibt es nur die Absichtserklärung aus dem Koalitionsvertrag und kein fertiges Gesetz. Fraglich ist aber auch, ob sich so eine Regelung, wie sie Höche befürchtet, mit dem deutschen Recht überhaupt vereinbaren ließe. Denn bisher ist es so, dass selbst wenn der Kontoinhaber verstorben ist, zunächst erstmal geklärt werden muss, ob es Erben gibt. Und nur wenn sich kein Erbe bei den Banken meldet und die Gerichte niemanden ausfindig machen können, geht das Geld nach der aktuellen Rechtslage sowieso schon an den Staat über.
Dann wird eben halt das Erbrecht des Fiskus festgestellt, der dann im Grunde ganz normal, wie jeder andere Erbe auch, die Ansprüche gegen über Banken und anderen Schuldnern geltend machen kann. Er ist dann in der Stellung wie ein Erbe, also wie ein Angehöriger quasi.
Das Geld geht dann an das Bundesland, erklärt Höche, in dem der verstorbene Kontoinhaber seinen letzten Wohnsitz hatte. Wenn der Staat das Erbe aber nicht geltend macht, verjährt der Anspruch nach 30 Jahren. Dann kann die Bank selbst das Geld behalten.
Kultur. Die australische Autorin Candice Fox ist für so manchen Thriller-Fan schon lange kein Geheimtipp mehr. Jetzt ist ihr neuer Thriller Devil's Kitchen auf Deutsch erschienen und Katja Esbach hat ihn gelesen.
Von Anfang an liegt eine düstere, zwingende Spannung über dieser Geschichte. Die Gefahr grollt unheilvoll im Hintergrund. Und es ist vollkommen klar, dass hier gar nichts gut werden wird. Es geht um Engine 99, eine Eliteeinheit der New Yorker Feuerwehr. In der Stadt werden die Männer als Helden verehrt, aber was niemand weiß, viele der Brände, die sie bekämpfen, haben sie selbst gelegt. Während vor Ort Chaos und Panik herrschen, rauben sie Banken und Geschäfte aus. Allein Ben Haig, einem der Feuerwehrmänner, ist vollkommen klar, dass das nicht mehr lange gut gehen wird.
Sie würden alle in den Knast wandern. Ob nun einen Monat früher oder später, war letztlich auch egal.
Aber vorher will Ben noch herausfinden, was mit seiner Freundin Luna und deren kleinem Sohn passiert ist. Die sind spurlos verschwunden. Deshalb hat Ben sich verzweifelt mit einem Brief an die Polizei gewendet.
Ich habe Angst, dass meine Freundin herausgefunden hat, was meine Mannschaft und ich so treiben. Entweder was über den letzten Überfall oder irgendeine Sache aus der Vergangenheit. Ich mache mir große Sorgen, dass sie und ihr Sohn umgebracht wurden, um sie mundtot zu machen.
Als Gegenleistung bietet Ben an, bei der Aufklärung der Raubüberfälle zu helfen. Und so taucht eines Tages Andy Nearland auf. Sie ist freiberufliche Ermittlerin und soll undercover arbeiten.
Ein hochrangiger Agent vom FBI hat mich offiziell hinzugezogen, sagte Andy. Wir haben bereits in der Vergangenheit miteinander gearbeitet. Auch er war einst Freiberufler, aber jetzt ist er angestellt. Es gab Zeiten, als er die Aufsicht hatte, nennen wir es mal so. Aber das hier ist anders.
Doch Andys Aufpasser und früherer Ausbilder Tony Newler verfolgt ganz eigene Pläne. Und die könnten Ben und Andy zum Verhängnis werden. Was für ein Thriller. Devil's Kitchen verliert nicht eine Minute an Tempo. Der Plot ist perfekt ausgeklügelt und vor allem die Figur der Andy Nearland ist komplex und widersprüchlich. Andy wird vom Rest der Mannschaft skeptisch beäugt. In der toxischen Männerwelt der Feuerwache muss sie sich erst beweisen. Und dann will sie ja auch noch herausfinden, was mit Bens Freundin Luna und deren Sohn passiert ist. Und tatsächlich findet sie eine erste Spur.
Lunas Wagen war voll mit dem üblichen Zeug, das eine gestresste Mutter im Alltag so ansammelte. Fastfood-Verpackungen, Spielzeug, Kinderklamotten, Wasserflaschen, eigens zum Basteln gesammelte Zweige und Blätter. Fällt dir irgendwas auf? Irgendwas Außergewöhnliches? Fragte Andy. Ben presste die Lippen fest zusammen. Nein, stieß er hervor, sieht nicht so aus.
Schon bald können Andy und Ben allerdings nicht länger nach Luna suchen. Die Männer von Engine 99 haben Verdacht geschöpft. Die beiden schweben in Lebensgefahr. Candice Fox ist eine Klasse für sich. Raue, kantige Sprache, rasante Geschichte, glaubhafte Charaktere. und, das ist leider selten, eine überraschende Auflösung. Mehr geht nicht.
Katja Esbach war das über den Thriller Devil's Kitchen von Candice Fox. Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen und kostet 18 Euro. Und gleich, da schauen wir nach Berlin, wo heute der ukrainische...
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will zügig Entlastungen für Unternehmen beschließen. Bundeskanzler Merz sagte nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses, es gehe jetzt Schlag auf Schlag. Aus Berlin Sabine Henkel.
Die Koalition hat es eilig. Sie will in den nächsten Wochen möglichst schnell Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu entlasten. Aber auch Bürger und Bürgerinnen. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. All diese Maßnahmen und viele mehr stehen auch im Koalitionsvertrag. Auszüge daraus hat der Koalitionsausschuss jetzt in ein Sofortprogramm gepackt und Prioritäten festgelegt.
Deutschland stellt der Ukraine weitere militärische Hilfe im Umfang von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Darin enthalten ist laut Bundesregierung die Finanzierung von weitreichenden Waffen, die in der Ukraine produziert werden sollen. Kanzler Merz sagte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky, es gelte dabei keine Reichweitenbeschränkung. Außerdem will Deutschland weitere Waffen und Munition liefern. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat den Tod des Anführers der islamistischen Hamas, Mohammed Sinwar, verkündet. Er sei bei einem Armeeeinsatz im Gazastreifen eliminiert worden. Mohammed Sinwar war der jüngere Bruder des früheren Hamas-Anführers Yahya Sinwar. Dieser galt als Drahtzieher des Terrorüberfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 und war im vergangenen Herbst vom israelischen Militär getötet worden. Durch einen Gletscherabbruch im Süden der Schweiz ist ein Teil des Ortes Blatten von einer riesigen Lawine überrollt worden. Rund 3 Millionen Kubikmeter Geröll sind zusammen mit dem Gletscher ins Tal gestürzt und zerstörten zahlreiche Häuser. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das Worst-Case-Szenario sei leider eingetroffen. Am Nachmittag donnerte die gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Blatten im Lötschental. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner